Das ist ein Experiment. Das haben wir noch nie gemacht.
Eine.
Ich übersetze.
Wenn du die ganze Zeit nur so machst, dann. Ja. Genau, das ist eine. Bricht mal zusammen. Daniela und ich haben uns so Gedanken gemacht über ein Thema und für uns ist das Premiere. Wir arbeiten ja sonst nicht so eng zusammen, ja? Das ist quasi eine Zweckgemeinschaft jetzt.
Ein Wort. Wenn es nicht alle zugegeben
hat. Das wird lustig. Zu der Themenreihe Alles beim Alten haben wir schon ein bisschen was gehört. Und wir haben uns auch nochmal Gedanken gemacht, wie geht es jetzt auch so weiter? Wir sind ja gekommen von der Jahreslosung, nur nochmal, um das aufzugreifen. Hesekiel 36, Vers 26, wo Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Und wir haben uns schon ein bisschen was dazu angeschaut. Und heute soll es um etwas gehen, was vielleicht so eine Voraussetzung dafür ist, nämlich so unser Blick auf uns selber. Und vor allem auch, wie das vielleicht auch unterschiedlich ist von dem, wie Gott uns sieht. Und wenn ich mir so anschaue, wie so unser Blick auf uns selber ist, dann ist das so ein bisschen diffus, habe ich den Eindruck. Ja? Also auf der einen Seite hast du so deine Facebook-Seite, ja? Also die meisten, so, wo du so dein Leben so ein bisschen postest, ja, und ein bisschen Anteil haben lässt an deinem Leben. Nico Semsrott hat mal gesagt, möge dein Leben irgendwann mal so schön sein, wie du es auf Facebook darstellst. Ja, fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Das ist so geben wir uns nach außen hin. So wollen wir auch vielleicht gesehen werden. Wir wollen nicht so gerne, so die negativen Sachen lassen wir vielleicht raus. Na, vielleicht auch nicht ganz, aber irgendwie, wir versuchen schon auch uns in einem recht guten Licht dastehen zu lassen. Wir haben ja auch die Möglichkeit dazu, wenn wir was nicht posten wollen, posten wir es eben nicht. Das ist Facebook. Und dann gibt es so die Tagebuchseite. Also es gibt, glaube ich, noch weniger Leute, die Tagebuch schreiben, als Leute, die Facebook haben. Aber so ein Tagebuch, da muss man sich nicht irgendwie groß präsentieren. Ein Tagebuch interessiert es nicht, ja. Und erstaunlicherweise, obwohl es das Tagebuch nicht interessiert, sind wir vielleicht von einem Tagebuch ehrlicher. Also ich persönlich habe lange Zeit Tagebuch geschrieben und habe gemerkt, ja, also mein Tagebuch und mein Facebook-Profil sind ein bisschen unterschiedlich. Ja. Also es gibt eine gewisse Schnittmenge, aber es ist schon sehr unterschiedlich. Und was ist denn jetzt so die richtige Sicht auf mein Leben und auf mich? Und da haben wir uns zwei Geschichten rausgesucht, die wir ein bisschen auch uns anschauen müssen, Wir müssen gar nichts. Wir wollen das gerne. Wo es auch darum geht, um Menschen, die einen Blick auf sich hatten, die Jesus begegnet sind. Und genau. Wir werden das so ein bisschen abwechselnd machen. Wir haben gemerkt, dass diese beiden Geschichten haben ähnliche Stationen. Wir machen das jetzt parallel. Und ich fange einfach mal an. Wir werden das jetzt nicht den Bibeltext wortwörtlich erzählen, sondern so ein bisschen nacherzählen. Also da war so ein Typ, der hatte eine ganze Menge Geld, bei dem lief es richtig gut, ja. Und das war auch nicht irgendwie so ein Fiesling oder so, sondern der war einfach ein korrekter Typ. Der hat einfach was aus seinem Leben gemacht und war auch soweit zufrieden mit sich und ist auch in die Kirche gegangen, also bei den Juden in die Synagoge. Keine Ahnung, was der da so gemacht hat. Aber so ganz offensichtlich lief das bei dem. Aber er hat so irgendwie gemerkt, aber irgendwas fehlt mir noch. Und da ist jetzt dieser Jesus und ich kann ja einfach mal schauen. Ich bin ja eigentlich schon ein ganz netter Typ, aber der scheint echt cool zu sein. Der kann mir bestimmt auch noch was geben oder kann bestimmt noch mir so einen Hinweis geben, wo ich vielleicht noch ein bisschen improven kann, dass ich noch ein bisschen besser werde, ja. Und er kommt also quasi als guter Mensch, so sieht er sich selber, zu Jesus und fragt ihn, was muss ich machen, um noch besser zu sein? Was muss ich machen, um in Gottes Reich zu kommen?
Szenenwechsel. Es ist so, Jesus ist im Tempel und predigt und auf einmal kommt so eine Horde Menschen angelaufen und da sind viele Schriftgelehrte und Pharisäer dabei und die haben eine Frau im Schlepptau. Und die Frau wird schön in die Mitte gestellt, sodass alle die sehen können. Und dann fangen die Pharisäer an und sagen, ja, wir haben die Frau gerade ertappt bei einem fremden Mann. Und laut Gesetz müssen wir sie jetzt steinigen. Was sagst denn du so dazu? Und bei den Pharisäern war schon ganz klar dieser Hintergedanke auch, Jesus so ein bisschen auf die Probe zu stellen, so ein bisschen in die Falle zu locken. Naja, und hier haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Die Frau begegnet Jesus jetzt nicht freiwillig, sie hat ihn nicht gesucht, sondern sie wird dahin geschleppt. Und sie weiß ganz genau, was ihr jetzt blüht. Es geht um Leben und Tod, sprichwörtlich. Und sie weiß auch, dass sie schuldig ist. Sie weiß auch, dass sie Bockmist gebaut hat. Und jetzt steht sie da, vor Jesus, drumherum die tobende Masse und wartet darauf, was jetzt passiert.
Wir switchen zurück. Der Mann steht also vor Jesus, ja, hat sich gerade noch an Jesus gehängt. Der wollte nämlich eigentlich schon weitergehen. Und jetzt wartet er, was wird er sagen? Ey, weißt du, das und das, das könntest du noch besser machen. Und Jesus sagt erstmal, warum nennst du mich gut? Warum sagst du, dass ich gut bin? Gott alleine ist gut. Und er stellt ihm so vor Augen, weißt du, guter Mensch, so siehst du dich vielleicht, aber lass uns darüber mal gar nicht reden. Was du brauchst, ist, du musst, nicht, was du brauchst. Er sagt, du weißt auch eigentlich, was du tun musst. Du hast die Gebote. Daran halte ich einfach. Mach einfach das, ja? Aber ich glaube gar nicht, dass Jesus es so gemeint hat, weil der Mann sagt, habe ich alles gemacht. Ich möchte den Typen gesehen haben, der das alles gemacht hat, ja? Aber ich lasse das mal so stehen, weil Jesus sagt nicht, nee, ich weiß ganz genau und hier, ich habe hier so meine Liste und was weiß ich, 25.3. vor Christus, irgendwas, da habe ich ganz genau gesehen, warst du nicht. Und er sagt dann etwas, eins fehlt dir noch. Und er legt seinen Finger auf eine Sache, die dem jungen Mann unglaublich wichtig ist und sagt, hey, du musst, eine Sache fehlt dir nämlich, du sollst alles verkaufen, was du hast und es den Armen geben. Und dann folge mir nach. What? Auf einmal sagt Jesus, wir reden überhaupt gar nicht darüber, wie gut du bist. Und es geht hier auch nicht darum, dass du jetzt irgendwie noch besser werden sollst. Es geht hier um eine grundsätzliche Sache. Es geht hier um eine einzige Sache. Es geht um dein Herz. Aber das möchte ich noch ergänzen. Es ist in diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtig, mit welchem Blick das Jesus sagt. Ich habe das oft so vielleicht auch übersehen und ich habe auch gemerkt, in manchen Evangelien steht die Stelle auch nochmal ein bisschen anders, da wird es gar nicht erwähnt, aber hier steht es ganz explizit. Jesus sagt das, weil er diesen Menschen wirklich lieb hat. Jesus sagt ihm etwas total Herausforderndes, etwas, womit er gar nicht gerechnet hat, etwas, was komplett seinem Bild, was er von sich selbst hat, widerspricht, weil er ihn lieb hat.
Gucken wir wieder zur Frau, die da steht und naja, die Frage von den Pharisäern ist klar, was machen wir jetzt mit ihr, steinigen oder nicht steinigen, sagst du Jesus? Und das macht Jesus, er sagt nicht ja oder nein, sondern er kniet sich einfach hin und malt in den Sand. Er malt in den Sand. Alle stehen da und gucken. Naja, und dann bestehen die Pharisäer doch darauf, dass sie eine Antwort kriegen von Jesus. Und dann kommt was, was niemand erwartet hätte. Er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf die Frau. Ist jetzt was ganz anderes als das, was alle und wir auch erwartet hätten. Weil Jesus ist total unbeeindruckt von dem, was die Frau gemacht hat oder von dem, was die Pharisäer jetzt da so für eine Show abziehen. Er ist einfach Jesus. Und er setzt doch gar nicht bei der Frau an. Er sagt nicht, ja, die Frau, die war nicht gut, das gebe ich zu, aber wie sieht es denn bei euch aus? Sondern er sagt einfach nur, hey, wer von euch? wäre denn überhaupt in der Lage, die Frau zu steinigen? Wer von euch dürfte das überhaupt machen? Und er öffnet so ein bisschen die Augen. Es gibt so eine Bibelstelle, da heißt es auch, was seht ihr dem Splitter im Augen eures Bruders, wenn ihr den Balken in eurem eigenen Auge nicht seht? Also wir sind so schnell dabei, bei anderen Leuten zu gucken, was machen die falsch oder wo sind die nicht so gut, um uns vielleicht selber ein bisschen zu pushen und selber gut zu fühlen. Und merken eigentlich gar nicht, was wir selber für Bocknis bauen. Oder kehren das so ein bisschen zur Seite und sagen, ja gut, mein Bocknis ist nicht so schlimm wie der Bocknis, den die anderen verzapfen oder so. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir ehrlich sind zu uns selber und dass wir auch ehrlich sind vor Gott mit dem, was wir so verzapfen. Und er sieht die Frau da stehen und er sieht, dass es ihr leid tut, was sie getan hat. Und er sieht, dass sie total verzweifelt ist. Und er sieht auch mehr, als wir sehen, und er sieht auch mehr, als die Pharisäer gesehen haben und die ganzen anderen Leute, die da noch mit drumherum gestanden sind. Und er ist nicht so wie die anderen, er verurteilt sie nicht, sondern er steht da einfach da, schreibt in den Sand und öffnet den anderen Leuten drumherum die Augen für das, was sie selber schlecht machen oder für das, was selber in der Gesellschaft das Problem ist, für das, was sie sich gegenseitig anklagen. Also ganz anders als das, was wir erwartet hätten.
Ganz anders als das, was er erwartet hatte. So war das auch für den Mann. Und er konnte das überhaupt nicht einordnen, wie ich bin nicht so gut. Ja, ich wollte jetzt hier so eine kleine Korrektur und jetzt sagt Jesus, ja, du musst dein ganzes Leben auf was ganz anderes ausrichten. Und das Traurige an der Geschichte ist, der Mann geht weg. Er ist freiwillig gekommen. Er wollte was von Jesus, ja. Und Jesus hat ihm gesagt, was es ihm kostet und er war nicht bereit, das zu geben. Und er ist weggegangen. Interessanterweise, nur das so am Rande, es ist nie wieder was auch von diesem Mann berichtet worden. Ich weiß nicht, wie ihm das auch später noch nachgegangen ist. Ob er vielleicht später irgendwie auch noch mal diesen Schritt auch gewagt hat. Auf jeden Fall haben die Jünger gemerkt, Mensch, das ist ja krass. Das ist ja überhaupt nicht möglich. Wie viele Menschen sind denn so wie er, die sagen, ja, ich bin eigentlich ganz gut, ich bräuchte jetzt hier und da noch vielleicht eine kleine Kurskorrektur. Dann kann sich ja keiner irgendwie irgendwas sicher sein, wenn das so krass ist mit der Nachfolge und sind da total erschüttert. Also auf der einen Seite ist es diese Enttäuschung von diesem Mann, ich bin gar nicht so gut, aber Mensch, dann kann ich damit auch nichts, ich kann diesen Schritt nicht gehen. Und auf der anderen Seite ist diese Entrüstung von den Jüngern, die merken, meine Güte, dann kann ja kein Mensch irgendwie vor Gott gut genug sein. Das klappt ja gar nicht.
Tja, und bei der Szene mit der Frau geht es so weiter, dass einer nach dem anderen den Schauplatz verlässt, bis schlussendlich nur noch Jesus und die Frau da sind. Und die Frau steht immer noch da, wo die Pharisäer sie hingestellt haben. Sie steht da und scheint überfordert mit der Situation und weiß auch gar nicht, was sie jetzt denken soll. Sie weiß auch gar nicht, was jetzt gerade eigentlich abgegangen ist. Und schlussendlich bleibt nur noch Jesus übrig. Und Jesus ist auch der Einzige, der das Recht gehabt hätte, die Frau anzuklagen. Jesus ist der Einzige, der mit Recht hätte sagen können, du bist sündig, ich darf dich steinigen. Aber er ist einfach nur da und er wartet einfach nur ab. Und so dieses Licht, was den anderen aufgegangen ist, das hat sie dazu gebracht, zu sagen, okay, ich bin nicht besser als die Frau. Ich habe jetzt vielleicht keinen Ehebruch begangen, gut, man kann auch sagen, es gibt größere Sünden, kleinere Sünden, aber darum geht's nicht. Ich bin nicht besser als die Frau, weil ich habe auch Fehler gemacht. Und die Last war aber dann so schwer, dass sie diese Situation verlassen mussten und von dieser Anklage zurücktreten mussten.
Man könnte sagen, Mensch, diese Geschichte mit dem reichen Jüngling, wie sie heißt, die ist irgendwie unglaublich traurig. Und das ist sie auch, ja. Und man könnte sogar meinen, sie ist aussichtslos. Und Jesus macht dann, um den Jüngern das zu erklären, macht er deutlich. Es, gibt es nicht, dass ein Mensch von sich aus so gut ist und ich bin quasi nur noch da, quasi so wie so ein kleiner Mentor, der dem noch so ein bisschen hilft, noch ein bisschen besser zu werden, ja, um das noch ein bisschen mehr rauszureißen, ja. Das geht nicht. Es ist vollkommen unmöglich. Es ist, dass jemand wirklich gut ist, dass jemand wirklich zu Gott gehört und zu Gott passt, das kann nur geschehen dadurch, dass Gott es ihm schenkt. Der Spruch, der hier kommt, der wird gerne auch in einem anderen Zusammenhang benutzt. Ich glaube, den hat jeder von euch schon mal gehört. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Wir sagen das häufig, wenn wir irgendwie vor großen Aufgaben stehen oder dann sagen, ach Mensch, mein Abitur, das ist doch gar nicht möglich. Aber mit Gott ist es möglich, ja. Oder ich werde es nie schaffen, dieser Person zu vergeben, aber mit Gottes Hilfe werde ich ihr doch vergeben, ja. Aber das ist auch alles zulässig, ja. Nichts dagegen. Aber das Original, in dem es steht, ist, kein Mensch kann es schaffen, von sich aus gut genug zu sein, außer mit Gott.
Und Jesus steht mit der Frau so da und dann, er hat ihr immer noch so in den Sand geschrieben, dann richtet er sich auf und fragt ja, wo sind denn jetzt die ganzen anderen? Und hat dich jetzt keiner verurteilt oder wie sieht's aus? Und die Frau steht nur da und sagt, nein, siehst du noch jemand? Wir sind alle gegangen, wir sind alleine. Und dann sagt Jesus, okay, wenn die anderen alle gegangen sind, dann verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen. Und dann sagt er aber noch was ganz Wichtiges. Er sagt aber auch, sündige von jetzt an nicht mehr. Und natürlich sieht Jesus die Frau. Natürlich sieht er das alles, was nicht so gut gelaufen ist. Und er sieht auch diese Unsicherheit von der Frau. Ich meine, hallo, die sollte gerade gesteinigt werden. Und dann ist das so eine komische Situation. Jesus, der große Meister, sitzt einfach auf dem Boden und malt in den Sand und dann gehen plötzlich alle und sie steht alleine da und Jesus sagt, nee, gut, darfst du gehen. Die anderen verurklagen mich nicht, dann mache ich das auch nicht. Aber pass von jetzt an ein bisschen besser auf, ne? Und wenn man sich so vorstellt, was in der Frau dann abgeht, eigentlich hat sie mit ihrem Leben schon abgeschlossen. Also, klar, ich werde jetzt gesteinigt. Und dann kommt sie da zu diesem Jesus, der alle anderen irgendwie mit einem Satz verscheucht, quasi, und ein Umdenken bewirkt. Und jetzt steht sie da und er lässt sie einfach gehen. Und was ich da auch so bewegend finde, ist nicht nur, dass die anderen gegangen sind, sondern Jesus hebt diese Verurteilung auf, die die Menschen innerlich auch gegen diese Frau hatten. Ich meine, Ehebruch war damals eine echt krasse Sache. Das kann man heute nicht mehr vergleichen. Und sie hätten wirklich alles Recht dazu gehabt, die Frau zu steinigen. Das steht wirklich im Gesetz. Und Jesus hebt das Gesetz ja auch nicht auf. Er sagt ja nicht, okay, wir machen mal eine Ausnahme. Sondern er sagt der Frau schon auch klar, nee, so nicht weiter. Aber das finde ich halt das Faszinierende, dass dadurch, dass die Leute die Frau nicht mehr anklagen, die Frau auch die Anklage gegen sich selbst fallen lassen kann. Sie kann sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, aber Jesus ist da und er verurteilt mich, die anderen verurteilen mich, also brauche ich mich selber auch nicht verurteilen. Und ich kann es besser machen, ich kann mich auf den Weg machen, da rauszukommen. Und die Aufforderung von Jesus wahrzumachen, sündige hinfort nicht mehr, okay, das ist echt krass. Aber selbst wenn sie dann wieder in so Situation kommt, weiß sie, okay, er hat mich nicht verurteilt und ich brauche mich selber auch nicht verurteilen und ich darf das immer wieder neu für mich in den Anspruch nehmen. Und ich glaube auch, dass wir so in unserem Leben oder von dem, was wir so in Gemeinschaft leben, dass wir oft so uns davon abhängig machen, was andere von uns denken und wie andere auf uns gucken. Und das entspricht aber oft nicht dem, was Jesus über uns denkt und wie Jesus auf uns guckt. Und ich denke, wenn wir uns gegenseitig liebevoller betrachten können, wenn wir gegenseitig so Verurteilungen oder Anklagen fallen lassen können, dann herrscht nochmal eine ganz andere Atmosphäre unter uns und dann können wir auch mehr und mehr erleben, wie sich einfach auch Liebe breit macht. Das klingt immer so, make love, not war, oder wie ist das? Das heißt auch nicht, dass wir über alle Schwächen und über alles, was schlecht läuft, drüber wegschauen sollen. Ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Gehen wir damit um, dass wir drauf deuten und schön drin bohren? Oder gehen wir damit um, dass wir sagen, na gut, ich habe halt andere Stärken, das übertünche ich einfach damit? Oder sagen wir, okay Gott, ich brauche dich, ich brauche deinen neuen Geist, der dann in mir lebt und der mir einen neuen Blick auf mich gibt, der mir einen neuen Blick auf die anderen gibt und so eine viel intensivere Gemeinschaft wachsen darf. Und ich denke, wenn Gott uns seinen neuen Blick auf uns selber gibt, dann ist nicht nur alles happy-clappy. Ich glaube nicht, dass Gott sagt, ach du bist so super, du bist so toll, ich nehme dich einfach so an, wie du bist und du darfst immer so bleiben. Ja, Gott nimmt uns so an, wie wir sind und ja, Gott liebt uns auch, wenn wir so bleiben, wie wir sind, aber er möchte uns, denke ich, auch zu Punkten führen, wie dieser reiche Jüngling. Er hat gemerkt, es fehlt noch was und wo wir eigentlich gut unterwegs sind, aber merken, irgendwie würde ich gerne noch weitergehen, irgendwie würde ich Jesus gerne noch tiefer erfahren, irgendwie würde ich gerne ja noch krasse Sachen erleben. Und dass uns da Gott zu Punkten führt, wo er uns durchführen will und wo er uns wachsen lassen will, in uns selber, mit uns selber und vor allem auch mit Gott. Und ja, darum wird es auch in den nächsten Inputs weiterhin gehen. Also nicht nur darum, aber unter anderem auch darum. Und ihr dürft auch gespannt sein, nächste Woche macht da die Jule an dem Punkt, glaube ich, weiter, wenn ich richtig informiert bin. Und wir wollen jetzt noch ein Lied singen, bevor wir die Kleingruppenfragen machen. Okay, und der Daniel wollte noch was sagen.
Ja, du hast ja das auch vor allem nochmal das mit der Ehebrecherin zusammengefasst. Ich persönlich habe nur gemerkt, ich finde mich sehr häufig auch in dieser Position von diesen reichen Jünglingen wieder. Nicht, weil ich so viel Geld habe, sondern weil ich mich meistens für ziemlich gut halte. Und ich glaube, wir neigen auch dazu. Wir versuchen auch, dass unser Facebook-Profil immer mehr so auch unser Denken ist. Ja, genau so ist mein Leben. Und ich komme immer wieder auch an den Punkt, wo ich merke, dass Jesus mich total über den Haufen wirft und merkt und mir zeigt, Daniel, so gut bist du gar nicht. Und es ist wie, als würde er mein Facebook-Profil runterreißen und mir mein Tagebuch vor die Nase halten und sagen, Daniel, das will ich. Ich will nicht dein Facebook-Profil. Ich will dein Tagebuch. Und dann machen wir gemeinsam ein neues Facebook-Profil.